Ja, Schokoladengebet. Keine schlechte Idee. Ich habe gerade so gedacht, wie war das? Müllgebet, ne? Samstags ist das immer so meine Aufgabe, den Müll wegzubringen. Und dann sammeln sich ja schon mal so einige Sachen an. Ich habe mir jetzt so gedacht, wenn ich jetzt da oben am Springweg an den Containern stehe, dann kann ich für jede gute Flasche Rotwein, die natürlich leer ist, dann nochmal anschließend ein Dankeschön sagen. Oder für jeden Pizzakarton, sage ich jetzt mal, der vielleicht eben Papierabfall war und der uns beiden, Moni und mir, viel Freude gemacht hat. Ne? Eine nicht so ganz schlechte Idee. Okay, Psalm 25, Sonntagrogate, betet. Ich lese uns mal den Psalm. Und dann schauen wir mal. Gebet um Gottes Vergebung und Leitung von David. Nach dir, Herr, verlanget mich. Mein Gott, ich hoffe auf dich. Lass mich nicht zu Schanden werden, dass meine Feinde nicht frohlocken über mich. Denn keiner wird zu Schanden, der auf dich harret, aber zu Schanden werden die leichtfertigen Verächter. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich auf dich. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend und meiner Übertretungen. Gedenke aber meiner nach deiner Barmherzigkeit, Herr, um deiner Güte willen. Der Herr ist gut und gerecht, darum weist er Sündern den Weg. Er leitet die Elenden recht und lehrt die Elenden seinen Weg. Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für alle, die seinen Bund und seine Gebote halten. Um deines Namens willen, Herr, vergib mir meine Schuld, die so groß ist. Wer ist der Mann, der den Herrn fürchtet? Er wird ihm den Weg weisen, den er wählen soll. Er wird im Guten wohnen und sein Geschlecht wird das Land besitzen. Der Herr ist denen Freund, die ihn fürchten, und seinen Bund lässt er sie wissen. Meine Augen sehen stets auf den Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. Wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und elend. Die Angst meines Herzens ist groß, führe mich aus meinen Nöten. Sieh an meinen Jammer und mein Elend und vergib mir alle meine Sünden, denn sieh, wie meine Feinde so viel sind und zu Unrecht mich hassen. Bewahre meine Seele und errette mich. Lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich traue auf dich. Unschuld und Redlichkeit mögen mich behüten, denn ich harre auf dich. Gott, erlöse Israel aus aller seiner Not. Der berühmte englische Prediger Spurgeon hat eine wunderbare Psalmauslegung geschrieben, der Schatzkästlein Gottes, sehr zu empfehlen. Und auf ganz, ganz hohem Niveau, theologisch, auch wenn es schon recht alt ist. Und er weist darauf hin, dass dieser Psalm sicherlich anzusiedeln ist in die etwas späteren Lebensjahre von David. Er spricht ja von den Sünden seiner Jugend, dann kann er nicht mehr so ganz jung gewesen sein. Und dass viele Feinde ihn umgeben und er deutet einiges darauf hin, dass hier die Situation, der Psalm in der Situation entstanden ist, als dieser Putschversuch war von Absalom gegen seinen Vater. Ja, so eine ganz schreckliche Geschichte für David, die ja auch nicht gut ausgegangen ist. Am Schluss wird Absalom sterben und obwohl er bis aufs Blut seinen Vater verfolgt hat und wenn er ihn gekriegt hätte, wahrscheinlich sogar getötet hätte, fällt David in großer Trauer, als er hört, dass Joab, sein Sohn, der sich mit den Haaren, langen Haaren verfangen hatte, an einem Strauch, an einem Baum, dann ermordet hatte, getötet hatte. Ja, es ist eine ganz, ganz harte Geschichte. Aber die Geschichten des Lebens sind manchmal hart. Wir haben 4 Punkte heute Morgen und gucken wir mal, wie weit wir kommen. Erster Punkt, sich erinnern. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen ist. Zu unserem Leben als Menschen gehört es, dass wir uns erinnern. Wir erinnern uns jedes Jahr an unserem Geburtstag, an einen schönen Urlaub, an die Kindheit und so weiter. Ja, gerade besondere Tage sind dabei von großer Bedeutung. Etwa der Hochzeitstag, den ihr hoffentlich nicht vergesst, ne? Also hauptsächlich die Männer natürlich. Das ist ein schöner Blumenstrauß, auf jeden Fall fällig und lecker essen, so irgendwie im Restaurante. Muss dann eigentlich sein. Ja, man erinnert sich an die zurückliegenden Jahre, vielleicht an die Geburt der Kinder, aber auch an viel Leid, wovon wir auch nicht verschont bleiben im Leben, was einem widerfahren ist. Die Situation der Kinder, die machen einen immer wieder Sorgen, vielleicht auch eine schwere Krankheit, der Verlust eines Arbeitsplatzes und noch viel schlimmer natürlich der Verlust eines lieben Menschen. Wir stehen dann oft fragend vor Gott und haben keine Antwort. Ja, wenn wir uns erinnern, dann fängt der Satz oft an, weißt du noch, damals? Kannst du dich auch noch daran erinnern? Und wenn einem das außerordentliche Glück beschert ist, über viele Jahrzehnte mit seinem Ehepartner zusammen zu sein, dann ergeben sich natürlich immer diese Gespräche über früher. Und Moni und ich sind immer ganz froh, wenn wir diese Gespräche führen, haben wir beide dann totalen Spaß dran. Und denken immer, hoffentlich gut, dass uns jetzt keiner zuhört, denken die, boah, was sind die alt geworden. Ja, die quatschen immer noch von früher, nicht immer, aber viel. Ja, und das macht uns beiden große Freude, erstaunlicherweise. Man wundert sich. Ich habe mich immer gewundert früher über die alten Leute. Und es macht ganz große Freude, sich über früher zu unterhalten. Ja, oder wenn man so alte Bilder sich anschaut, ich habe mal vor einigen Jahren, ist das jetzt schon her, und ich bin ja jetzt im Ruhestand, so Gott will ich mal schauen, mal sämtliche analogen Dias, die ich so gemacht habe in meinem Leben, mal digitalisieren. Und das wird natürlich noch viel werden, aber einiges habe ich schon geschafft. Und dann haben wir mal einen Abend die dann angeschaut und dann, ach, geht das los. Guck mal da, der Matthias. Und guck mal, da bin ich alt geworden, ne? So. Was waren wir da noch frisch und knackig? Und so schaut man sich die Bilder an. Und heute ist es so, dass wir dann, wenn wir unsere Kinder sehen, immer denken, na, unsere Enkelin hat doch eine gewisse Ähnlichkeit mit unserem Sohn oder so, ne? Dann manchmal interpretiert man auch was da rein, ne? Denke ich mal. Oh. Naja, ihr kennt das, sich erinnern. Wir erinnern uns ganz besonders, wenn wir mit Gottes Hilfe aus einer schweren Prüfung erfolgreich gekommen sind oder eine Krankheit überwunden haben oder. Ich musste ja 2017, als ich im Krankenhaus war, zweimal operiert werden, nachdem ich die ersten 5 Tage nach der ersten OP so einigermaßen überstanden habe. Musste ich nochmal operiert werden. Morgens bekam ich so einen Redon gezogen und dann ein bisschen später, so eine halbe, dreiviertel Stunde, habe ich enorme Schmerzen gekriegt. Und in diese Phase kam der Klaus Steinmann. Der wollte mich jetzt schön besuchen und ne, nett und so weiter, war aber nicht. Ich habe da auf meinem Bett gelegen und mich gekrümmt vor Schmerzen. Und dann an dem Tag war der Klaus da und irgendwie war der Andreas Klingburg noch da und der Micha war noch da und brachte mir eine Fotozeitung und mein Sohn Matthias war auch noch da und die Moni war obligatorisch da. Ne? Und ich weiß, wie ich dann abends dann schon rausgeschoben wurde, während der Andreas Klingburg noch da war und dann stand draußen auf dem Flur auf unserer Station von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Dann zeigte Andreas so auf den Spruch, er hatte so ungefähr wahrscheinlich eine Ahnung von der Verzweiflung meines Herzens. Ne? Ja, das sind so Situationen, wenn man dann durch so ein tiefes Tal hindurchkommt, dann erinnert man sich. Ich erinnere mich jetzt auch wieder daran, die Mai-Tage sind immer die Tage, wo ich denke, vor 2 Jahren warst du da und da und so und jetzt dann bist du schon entlassen worden und man rekapituliert diese ganze Situation zurück. Vielleicht geht euch das auch so, wenn ihr die erste Prüfung gemacht habt, Abitur oder so eine erste Prüfung an der Universität, so zum ersten Mal na, vom ganzen Kollegium, da erinnert man sich dran. David ist in einer ganz schwierigen Situation, einer bedrohlichen Situation. Ich habe gerade von Absalom gesprochen. Und dann heißt es, mein Gott, ich hoffe auf dich, lass mich nicht zu Schanden werden, dass meine Feinde nicht frohlocken über mich. Sieh, wie meine Feinde so viel sind und zu Unrecht mich hassen. Gott erlöse Israel aus seiner Not. Er hatte Feinde, sein Leben war bedroht, es ging ihm wirklich schlecht. Und ich habe mir so gedacht, wo stehen wir denn als Gemeinde heute Morgen? Wie sieht's in unserem Herzen aus? Jeder kann das da für sich persönlich beantworten. Wo stehen wir? Wie geht es uns? Was ist unsere Sorge? Was ist unser Problem? Auch wenn es uns vielleicht äußerlich einigermaßen gut geht, so drückt doch jedem von uns irgendwo der Schuh. Es ist doch ganz normal eigentlich auch, dass irgendwie Sorgen unser Leben belasten und beschweren unsere Seele. In dieser Lage dürfen wir wie David uns an Gottes früherer Hilfe erinnern, an seine Liebe, seine Vergebung, seine Kraft, Vers 6. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte. Man könnte auch sagen, Herr, weißt du noch, kannst du dich noch erinnern? Du bist doch barmherzig, gnädig, geduldig und von großer Güte. Du hast damals nicht nach meinen Sünden und nach meiner Schuld gehandelt und du kannst auch jetzt mir vergeben, kannst mir jetzt beistehen. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so hast du dich damals über mich erbarmt. Herr, weißt du noch? Erinnerst du dich noch? Und jetzt? Wir brauchen im objektiven Sinne natürlich Gott nicht an seine Barmherzigkeit zu erinnern. Ne? Das ist klar. Aber und doch ist diese Vorgehensweise vielleicht eine Hilfe, eine gute biblische Tradition. Und sie entlastet unsere Seele. Wir erinnern uns an Gottes Bewahrung in der Vergangenheit. Zweitens, beten heißt, unser Herz vor ihm ausschütten. Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend, Vers 7, und meiner Übertretungen, denke aber meiner nach deiner Barmherzigkeit. Nach dir, Herr, verlangt mich. Mein Gott, ich hoffe auf dich, lass mich nie zu Schanden werden. Vers 11, um deines Namens willen, Herr, vergib mir meine Schuld. 17, die Angst meines Herzens ist groß, führe mich aus meinen Nöten. 18 bis 20, sieh an meinen Jammer und mein Elend und vergib mir alle meine Sünden. Sieh, wie meine Feinde so viel sind und zu Unrecht mich hassen. Bewahre meine Seele und errette mich, lass mich nicht zuschanden werden. Wir dürfen die Not und die Schuld unseres Lebens vor Gott loswerden. Wir dürfen uns an Gott wenden, der sich wie ein liebender Vater über uns erbarmt. Und dazu gehören auch die ungelösten Warum-Fragen. Das ist ja so, dass wir das im Leben mitschleppen, diese Warum-Fragen. Warum? Und dann kommt Pünktchen, Pünktchen, ist es mir so ergangen? Geht es meinen Kindern so? Warum? Und die Warum-Fragen, die vor allen Dingen nicht zu klären sind, für die wir keine Erklärung haben, die unlogisch sind, wo wir Gott auch nicht verstehen. Wir dürfen mit der Schuld, mit der Not und mit den Warum-Fragen uns an Gott wenden. Er hat uns lieb. Sein Sohn Jesus Christus ist für uns am Kreuz von Golgatha gestorben und hat uns für immer mit Gott versöhnt. Ich möchte uns heute Morgen mal wieder einladen, mit diesen Warum-Fragen zu Gott zu kommen, sie ans Kreuz zu bringen und wie David uns der liebenden Fürsorge Gottes anzubefehlen. Sei es auch, dass wir vielleicht diesen Psalm beten oder andere Gebete beten. Manchmal fehlen uns ja die spontanen Worte. Manchmal, und ihr wisst ja, ich bin nun, weiß Gott nicht, auf den Mund gefallen, aber so in so schweren Situationen und aus schweren Herausforderungen, auch in schwerer Krankheit vielleicht, fehlen mir manchmal auch die Worte. Und dann ist es gut, wenn wir nicht aufhören, dann wenigstens Gebete oder Lieder oder Bibeltexte zu lesen. Kann schon eine ganz große Hilfe sein. Beten heißt, unser Herz vor Gott ausschütten. Drittens, sich der Wahrheit über Gott versichern. Es tut uns Menschen sehr gut, wenn wir von Zeit zu Zeit uns auch daran erinnern, was gut gelaufen ist in unserem Leben. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, sage ich mal. In der therapeutisch-seelsorgerlichen Arbeit kommt es immer wieder darauf an, den ratsuchenden Menschen auch zu erklären. Ich habe schon mehrfach hier erwähnt, in anderen Zusammenhängen, dass die Gedanken die Gefühle bestimmen. Wenn ich immer nur negativ denke und das Schlimmste annehme, dann werden meine Gefühle von diesen negativen Gedanken überflutet und ich fühle mich dann auch selber schlecht. weiß nicht, wie es euch so geht, aber ich muss jetzt ja jedes halbe Jahr und jetzt in einem Jahr wieder in eine Nachsorgeuntersuchung. Die letzte ist vor ungefähr einem Monat gelaufen. Jetzt habe ich noch fast ein ganzes Jahr Zeit, bis die nächste Nachsorge einsetzt. Und 4 Wochen, bevor diese Nachsorge beginnt, kommen schon die Gedanken. Ja, du musst zum Arzt, dann wird ein großes Blutbild gemacht, ein Tumorstator erhoben, wird eine Sonographie gemacht, werden Aufnahmen gemacht und. Und immer der Gedanke, was wäre, wenn? Boah, Leute, das ist nicht einfach. Mir ist jedenfalls fällt es nicht einfach, nicht leicht. Und so machen wir uns die Gedanken. Letztens war ich dann beim Röntgenarzt und dann hat er mir gesagt, alles in Ordnung, wunderbar. Und da, boah, sag ich, fällt mir eine Last von der Seele. Er sagte, warum denn? Gibt doch gar keinen Grund. Ja, sag ich, mach mir schon seit Tagen Gedanken. Machen Sie sich nicht so schlechte Gedanken, sagt er. Ja, sonst haben Sie ja keinen Spaß am Leben. So einfach ist das aber manchmal nicht, ne? Ja. Die Gedanken bestimmen die Gefühle. Die guten Gedanken bestimmen aber auch unsere Gefühle. Die guten Gedanken. Und es gibt doch eine Menge guter Dinge, an die wir uns auch erinnern können, die auch gewesen sind, die auch stimmen. David sagt sich, wer ist eigentlich dieser Gott? Vers 3, denn keiner wird zu Schanden, der auf dich harret. In der guten Nachricht heißt es, enttäuscht wird niemand, der auf dich hofft. Der Herr ist gut und gerecht, darum weist er Sündern den Weg. Gute Nachricht. Gut und zuverlässig ist der Herr, den Sündern zeigt er den richtigen Weg. Er leitet die Elenden recht und lehrt die Elenden seinen Weg. Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für alle, die seinen Bund halten. Der Herr ist denen Freund, die ihn fürchten, und seinen Bund lässt er sie wissen. Alle, die den Herrn ernst nehmen, zieht er ins Vertrauen und enthüllt ihnen das Geheimnis seines Bundes. Wir können uns der guten Dinge erinnern, die wir mit Gott erlebt haben. Die wir an die guten Dinge erinnern, die wir mit unseren Partnern erlebt haben, mit unseren Freunden und auch vielleicht mit Menschen, die wir schon verloren haben. Wir können uns der guten Dinge auch erinnern. Ich kann mich ab und zu oder ich erinnere mich ab und zu total gerne an meinen Vater Gerhard Löwenthal, nachdem ich ja auch mitbenannt bin. Und da sind so Dinge so, wo ich heute denke, boah, war ein taffer Kerl. Früher so als Jugendlicher habe ich mich manchmal geschämt. Denk mein Vater, ey. Und heute denke ich, boah, war der tough manchmal. Ich kann mich noch erinnern, dass wir in einer Bibel- und Gebetsstunde waren in der Gemeinde. Ich habe das schon mal erzählt, im anderen Zusammenhang. Und da war ein Missionar eingeladen, der erzählte von Südamerika. So, und dann ging's los, also über die verschiedenen heidnischen Religionen, der Indianer, und erzählte, welche Formen es da gibt und so weiter, und erzählte alle auf und die Katholiken. Ungefähr so mit den Indianern und den Okkultisten, alle waren die in einem Boot. Dann war der Gottesdienst abends zu Ende und das letzte Lied wurde gesungen, dann steht mein Vater auf und sagt, liebe Geschwister, nehmt mal noch ein Momentchen Platz, ich muss noch auf eins aufmerksam machen. Wir sind zwar theologisch mit unseren katholischen Schwestern und Brüdern an der einen oder anderen Stelle nicht in Übereinstimmung, aber die mit den Okkultisten und mit den, sagen wir mal, Indianerreligionen in einem Satz zu sagen, geht gar nicht. Ja, das wollte ich euch nochmal für diesen Abend mitgeben. Damals habe ich gedacht, oh liebe Zeit. Und so als wacher Mensch von heute denke ich, boah, das war doch klasse. Da hat er doch mal richtig Stellung bezogen. War doch gut. Und so können wir uns erinnern. Mir fallen auch eine ganze Menge Dinge ein, denke ich, oh Vater. Ne? So aus der Vergangenheit, klar. Und auch bezogen auf andere Problemfelder oder eigene Dinge. Aber wir könnten uns auch mal positiv erinnern. Wie schön war das, als ich Vater wurde. Das war ein hervorragendes Ereignis. Man, die Geburt, da brauchen wir nicht drüber reden, die 20 Stunden... da im Kreissaal, besser nicht, aber als das Kind dann geboren war und dann lag der in der Molton-Windel auf meinem Arm und ich war jetzt Vater. Boah. Ein traumhaftes Gefühl. Natürlich auch eine Riesenverantwortung, keine Frage. Aber ein wunderschönes Gefühl. Erinnert euch doch mal der positiven Dinge, die Gott euch, die Gott uns geschenkt hat. Wir auch als Gemeinde. Was hat Gott uns nicht alles geschenkt? An positiven Dingen, worüber wir danken können und loben können. Und oft ist unser Blick immer nur auf das Defizitäre gerichtet. Ja. Viertens, Zuversicht gewinnen. Meine Augen sehen stets auf den Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. Also wir haben da den David völlig verzweifelt, sehr wahrscheinlich am meisten verzweifelt, dass sein Sohn Absalom da ihn abservieren will und hinter ihm her ist und diesen Staatsstreich da durchführt. Verzweifelt ohne Ende. Und in Vers 15 sagt er, meine Augen sehen stets auf den Herrn. Er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. Wow. Völlige Veränderung der inneren Einstellung. Ich habe mir so gedacht, wie kann das vor sich gehen, dass wir Zuversicht gewinnen? Natürlich durch das Lesen der Bibel. Die Bibel ist ein ganz wesentlicher Faktor. Gottes Wort, wenn das hineinspricht in unser Leben, kann so ein wunderbarer Trost sein. Durch das Lesen der Bibel. Natürlich, meine Augen sehen stets auf den Herrn. Er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. Oder Jesaja 40. Aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen, ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Wunderbar. Gottes Wort tröstet. Gottes Wort baut auf. Gottes Wort stärkt uns. Und die Sätze der Bibel richten uns auf. Das ist ganz, ganz wunderbar. Denken wir am Psalm 23, wie viele Menschen haben den gebetet. Oder die Evangelien, besonders das Johannesevangelium. Wie wunderbar sind die Aussagen des Johannesevangeliums. Und Jesaja 53, wenn wir die lesen, wie der Gottessohn sich für uns Menschen hingibt. Wir werden Zuversicht gewinnen durch das Lesen der Bibel. Wir können aber auch Zuversicht gewinnen durch die Anbetung und im Lobpreis. Gott wohnt im Lobpreis seiner Kinder. Wörtlich heißt es da der Schemel. Ne? Gott sitzt wie auf einem Thron und im Lobpreis, sagen wir mal, ist er unmittelbar wie auf einem Schemel sitzend anwesend. Wenn wir den Herrn loben, wenn wir von uns wegsehen und im Lobpreis auf Gott sehen, dann richten sich die inneren Augen des inwendigen Menschen auf Gott. Und wir erleben dann, wie sich in seiner Gegenwart unser Herz öffnet und wir innerlich getröstet werden. Ist mir schon oft so gegangen. Wie wunderbar ist es, Gott die Ehre zu geben und selber derjenige zu sein, der am meisten davon profitiert. Unglaublich. Ja, Zuversicht gewinnen durch Anbetung und Lobpreis. Zuversicht gewinnen in der Gemeinde. Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Da liegt ein ganz besonderer Segen drauf, wenn die Gemeinde Jesu Christi sich versammelt. Der ist mit dem sich versammeln woanders nicht unbedingt so ohne weiteres zu vergleichen. Andererseits haben wir ja auch Hauskreise und verschiedene Gruppen. Und wenn wir uns da versammeln und mit zwei oder drei oder vier, bilden wir ja quasi als eine Gemeinde so Minigemeinden. Und auch da ist ein größerer Segen, eine größere Gegenwart Gottes, als wenn wir ganz alleine sind. Gott, Jesus ist mitten unter uns, wo zwei oder drei sich versammeln. Und natürlich auch im persönlichen Gebet. Unsere Situation wird letzten Endes nicht besser, wenn wir aufhören zu beten. Auch wenn uns manchmal nicht nach Beten ist. Aber lasst uns nicht aufhören zu beten. Gott, höre mein Gebet, Psalm 54. Nimm zu Ohren die Rede meines Mundes. Oder Psalm 102, Gebet eines Elenden, wenn er verzagt ist und seine Klage vor dem Herrn ausschüttet. Psalm 61, höre Gott mein Schreien, horche auf mein Gebet. Ich fasse zusammen. Beten, Rogate, bedeutet auch, sich zu erinnern. Sich zu erinnern, dass Gott uns in der Vergangenheit oft geholfen hat und dass wir viel Dank auch haben und dankbar sein können für die Vergangenheit. Beten heißt, auch unser Herz vor Gott ausschütten. Auch die Fragen, die unbeantwortet geblieben sind im Leben oder in den Situationen, wo wir gerade stecken. Beten heißt, unser Herz vor Gott ausschütten. Drittens, sich der Wahrheit über Gott versichern. Das ist wunderbar, wenn wir uns erinnern, wer dieser Gott ist. Barmherzig, gnädig, geduldig, von großer Güte. Er ist der Gottessohn, der für uns alles auf sich genommen hat und uns den Weg zum Vater geebnet hat. Und schlussendlich Zuversicht gewinnen, viertens, indem wir unsere Augen auf den Herrn richten, durch das Lesen der Bibel, in Anbetung und Lobpreis, in der Gemeinschaft der Gemeinde und im persönlichen Gebet. Zum Schluss habe ich noch einen Vers für uns, ein Uralter, Julius Anton von Poseck, 1816 bis 1899, hat Folgendes gedichtet: Deine Wahrheit kann nicht trügen, weil du selbst die Wahrheit bist. Deine Liebe nie versiegen, weil du selbst die Liebe bist. Du wirst alles das erfüllen, was dein heilig Wort verheißt, und mein Herz vollkommen stillen, diesen Trost mir nichts entreißt. Amen.